Hallo, danke Peter für die coole erste Session, die du gemacht hast, für die Einführung ganz allgemein in Windows Phone. Jetzt wollen wir uns mit der Entwicklung, wir wollen beschäftigen, wir wollen ja lernen, learn how to develop Windows Phone Store Apps. So, da hat jemand Soundcheck geschrieben. Ich hoffe, es können mich alle hören. Kann ganz kurz jemand ein Okay geben, ob es eh klappt? Hallo? Udo, du hast Soundcheck geschrieben. Kann mich sonst irgendjemand hören? Okay. Gut, also. Dankeschön, Christoph. So, Entwicklung von Windows Phone Store Apps mit XAML. Der Peter hat auf seinem Blogpost, auf seiner Ankündigung einen kleinen Fehler gemacht. Er hat gemeint, die heutige Session wird von viel bekannten deutschen MVPs ge gestaltet. Ich muss das korrigieren. Ich bin Österreicher. So, dieser Seitenhieb, diese Bemerkung musste noch sein. Ich hoffe, dass er mich trotzdem ganz gut verstehen kann, trotz meines eigenwilligen Dialekts und Akzents. Gut, was schauen wir uns in den nächsten 50 Minuten an? In dieser Einheit beschäftigen wir uns mit der Erstellung von Visual Studio. Wir brauchen Visual Studio 2013, das Update 2. Ich werde eine Einführung in XAML und ganz allgemein das Erstellen von Seiten, von Anwendungen geben. Wer mit XAML noch nicht viel zu tun gehabt hat oder sehr wenig darüber Bescheid weiß, keine Sorge, wir beginnen relativ bei den Basics. Wir werden uns dann Styles und Themes anschauen und zu guter Letzt auch die Verwendung der App-Bar und der Status-Bar. Also, Visual Studio 2013. Wir haben jetzt einige neue Projektvorlagen. Wir können, wie Peter das in seiner Session schon erwähnt hat, mit ja, verschiedenen Sprachen entwickeln. Wir finden einerseits Vorlagen in C++ oder auch in JavaScript. Oder wir erstellen die Anwendungen mit XAML und C-Sharp oder Visual Basic. Peter hat schon erwähnt, es ist nach wie vor auch möglich, dieses vorherige Paradigma mit Silverlight für das Windows Phone zu entwickeln, entweder wahlweise für die Version 8.0 oder 8.1. Wie ist denn nun so eine Windows Phone Solution aufgebaut? Zunächst einmal haben wir den Solution Folder. Darunter befindet sich dann ein oder mehrere Projekte. Wie bekannt, den meisten wahrscheinlich bekannt ist, kommt dann ein Bereich mit den Referenzen zu diversen Libraries. Es gibt einen Assets Folder, da finden dann Logos und diverse andere, ja, Grafiken oder sonstige Assets den Platz. Es gibt immer eine App-Klasse. Wir sehen hier in dem Screenshot zwei Files dafür, die AppSAML und das dazugehörige C-Sharp-File und ebenfalls das Ganze noch einmal für die Main-Page. Dann gibt es auch noch ein Manifest und wer vorher schon für Windows Phone entwickelt hat, dem fällt vielleicht auf, dass das Manifest jetzt dann an eine andere Stelle gewandert ist. Zuvor hieß es erstens anders und war unter den Properties zu finden. Hier haben wir jetzt so einen Screenshot einer typischen Windows Phone Anwendung. Darauf sind jede Menge für Elemente, Steuerelemente, Controls platziert, die dann eben die Seite, ja, die Anwendung gestalten. Das Ganze wird in XAML definiert. XAML steht für Extensible Application Markup Language. XAML oder auch XAML ausgesprochen ist eine Möglichkeit, deklarativ das User Interface zu definieren in einem, ja, XML-Dialekt. Alle XAML-Steuerelemente befinden sich im Windows UI XAML Namespace. So ein Objekt besitzt Eigenschaften und Methoden und die Eigenschaften werden eben als XML oder XAML-Attribute definiert. Diese Seite, die wir gerade gesehen haben, wenn wir die genauer uns mal anschauen, die besteht aus einigen Textblöcken, Textelementen und einem Image, einem Bild in der Mitte. Und die sind zueinander, ja, recht unterschiedlich angeordnet, gruppiert. Zunächst einmal ganz in einem Container, einem Seitencontainer. Das ist in diesem Fall ein Grid. Da drinnen befinden sich weitere Elemente. Wir beginnen einmal ganz oben im Stack Panel. Ein Stack Panel stapelt seine Elemente entweder vertikal oder horizontal, in diesem Fall im unteren Rand vertikal zwei Textblöcke. Dann folgt ein Grid und so ein Grid stellt seinen Inhalt in verschiedenen Zellen, in Zeilen und oder Spalten dar. Hier haben wir nur eine Spalte und drei Zeilen. Ganz unten in der dritten Zeile sind zwei Elemente, zwei Textblöcke, die sind wieder in den Stack Panel, diesmal aber nebeneinander horizontal gestackt. Ja, und all diese Steuerelemente haben eben verschiedene Eigenschaften, die eben da festlegen, wie dann das Control in der Applikation gerendert werden soll. Eben Eigenschaften wie Größe, Position, Farben, Schriftarten etc. Ich würde sagen, wir schauen ganz schnell einmal, wie so die Struktur einer App ist. Dazu share ich jetzt meinen Screen. Ich hoffe, dass das alle sehen können und ich öffne mal ein Visual Studio und starte hier, öffne einmal ein neues Projekt. Was wir hier sehen können, ist, ich kann von verschiedenen Sprachen aus das Ganze eine Windows Phone Store Applikation bauen, zum Beispiel von JavaScript aus. Hier haben wir den Bereich Store Apps und hier drunter Windows Phone Apps. Die Schrift ist jetzt etwas groß, die Bereiche, das ist ein bisschen abgeschnitten, weil ich es in Presenter-Mode geschaltet habe, aber ich hoffe, es ist trotzdem gut erkennbar für alle. Ich werde jetzt natürlich Visual C Sharp nehmen. Hier gibt es ebenfalls so diesen Bereich der Store-Apps, darunter die Universal-Apps, über die der Peter auch schon kurz gesprochen hat, die Windows-Apps und was uns natürlich jetzt am meisten interessiert, die Windows-Phone-Apps. Okay, hier in den einzelnen Templates sehen wir immer in Klammer, ja, mit welcher Technologie das Projekt jetzt erstellt wird. Windows Phone, damit ist es gemeint, die Windows Phone Store Apps. Weiter unten finden wir dann die Silverlight Apps. Erstelle ich jetzt eine Windows Phone App mit Silverlight, werde ich dann im nächsten Dialog noch gefragt, ob das Target die Version 8 oder 8.1 sein soll. Wir machen aber jetzt eine Windows Phone Store App. Hier erstelle ich eine Blank Application im Learn Folder und ich nenne das Ganze Cookbook. Kochen ist meine Domäne. Na, wer mich kennt, weiß, dass das ganz und gar nicht der Fall ist. Mir brennt sogar Wasser an. Aber um eine Koch-App zu programmieren, ja, dazu sollte mein Wissen über Kochen reichen. Was wir vorher auf dem Slide schon gesehen haben, hier die Anatomie einer App, hier im Solution Explorer. Hier die Solution, darunter das Projekt, in Klammern noch einmal eine Windows Phone 8.1 Store App. Hier haben wir das Manifest und hier die Main Page. Und diese Main Page, die können wir natürlich auch im Designer öffnen und aus der Toolbox heraus dann ein paar Elemente platzieren. Hier noch eine Textbox. Here we go. So viel zum ein erster Einstieg in Visual Studio und gehen wir mit dem Slide Deck weiter. Gut, schauen wir uns einmal die Container Controls an. Die Container Controls sind dazu da, um ja, das Layout der Applikation, der Anwendung eben festzulegen. Die bestimmen eben die Regeln, wie die einzelnen Steuerelemente untereinander positioniert werden. Die Elemente innerhalb eines Container-Controls werden auch Kind-Elemente oder Children genannt. Und interessant ist, dass die Panels auch untereinander verschachtelt werden können. Standardmäßig out of the box bekommen wir Border, Canvas, das Stack-Panel und am wohl am häufigsten das Grid. Und mit diesen Container-Controls findet man eigentlich für die allermeisten Anwendungen das Auslangen. Beginnen wir mal mit dem Stack Panel. Das Stack Panel kann entweder horizontal oder vertikal gestackt werden. In diesem Fall hier am rechten Bereich sieht man so ganz dunkelblau dargestellt eben ein Stack Panel mit einer Breite von 400. Da drin ist zunächst einmal ein Textblock, darunter zwei Rectangles. Interessant ist beim zweiten Rectangle, das hat einen negativen Margin und eine Opacity von 50%. Deswegen ist es gegenüber dem oberen roten Rectangle ein wenig versetzt, nach oben und nach links. Und das untere, das rote Rectangle, scheint auch ein wenig durch, eben durch die Transparenz des zweiten Rectangles. Interessant vielleicht auch noch die vier Buttons ganz am Ende. Die sind nebeneinander angeordnet, weil es da wieder die innerhalb eines weiteren Stack-Panels ja, gruppiert sind. Das sind also Children des inneren Stack-Panels, das jetzt eine Orientation Horizontal hat. Auf dem nächsten Slide sehen wir ein Grid. Ja, dieses Grid hat zunächst mal einen Bereich mit Column und Row Definitions. Bei der Column Definition ist die erste Column hat eine Breite, eine Width von Auto. Das bedeutet, weise automatisch jene Breite zu, die du brauchst, damit der Inhalt von allen Spalten sich genau ausgeht. Die zweite Spalte hat eine Breite von 120, dieser Fixed Size, 120 Pixel. Und die dritte hat ein sogenanntes Star Sizing. Das bedeutet, nimm den verbleibenden Rest auf die vollen, auf die Breite von 400 und ja, stell das, den Inhalt dann eben in der zur Verfügung stehenden Breite dann dar. Bei den Row Definitions ist es ähnlich. Da haben wir zunächst einmal eine Höhe der ersten Zeile wieder von Otto. Nimm so viel du brauchst, dass es genau gerade ausgeht. Und dann die drei weiteren Zeilen haben eine Höhe, jeweils auch ein Star Sizing, aber mit einem relativen Faktor zueinander. Ich glaube, das wird auf dem nächsten Slide noch klarer. Die zweite Zeile eben hat eine Höhe von einem Star. Die nächste ist genau doppelt so groß wie die vorhergehende. Und die letzte Zeile hat aber nur 50%, also 0,5 Star. Das heißt, das sind relative Faktoren zueinander. Okay. Ich sehe, dass ein Teilnehmer weiterhin Audioprobleme hat. Ich hoffe, dass es in der Zwischenzeit behoben werden konnte, aber ich glaube, alle anderen können mich weiterhören und darum werde ich mit der Präsentation einmal weiter fortsetzen. Gut, dieses Grid, das erweitern wir noch und schauen uns an, was es dann noch Interessantes geben kann. Hier haben wir dann so ein hellblauen Kornblumenblaues Rechteck noch, das sich jetzt über zwei Zellen ausbreitet. Mit der Eigenschaft Column Span 2 wird ihm mitgeteilt, hey, nimm eine Breite von zwei Spalten ein. Dann haben wir noch dieses violette Purple Rechteck, das hat einen Margin von minus 20 und deswegen überlappt die anderen Zellen ein wenig. Und interessant, wieder vielleicht in der allerletzten Spalte, da haben wir wieder Textblöcke, die in einem Stack-Panel, das sich innerhalb dieser letzten Grid-Zelle befindet, angeordnet. Vielleicht auch noch ein Hinweis darauf, wie die Nummerierung der einzelnen Zeilen und Spalten funktioniert. Beide Zeilen und Spalten sind jeweils null basiert. Also die allererste Zelle links oben hat einen Index von 0 und 0 und die dritte Zeile beispielsweise hätte nachher einen Row-Index von 2. Das muss man auch noch bedenken. Gut, wechseln wir wieder zu einer Demo. Und schauen wir uns das Ganze in der Praxis an. Okay. Ich nehme gleich diese Anwendung, die ich vorher gerade neu erstellt habe, lösche diese zwei Controls und in diesem ersten Grid, in diesem Root Grid, das teile ich einmal hier im Designer, indem ich da jetzt zwei Zeilen daraus gemacht habe. In diese erste Zelle bringe ich aus der Toolbox, so, die pinne ich mir, bringe ich aus der Toolbox ein Stack Panel. So, das bringe ich wirklich noch in die erste Spalte hin, in die erste Zeile hinein. Sage noch Layout Reset All. Das bedeutet so viel, nimm bitte den ganzen zur Verfügung stehenden Bereich. Und ja, vergeben wir noch im Properties Fenster, noch ein paar Margins, das bitte 10 Pixel von links und nach unten hin wollen wir noch 30 Pixeln Platz lassen. In diesem Stack Panel, standardmäßig ist es eben untereinander gesteckt, bringe ich jetzt gleich zwei Textblöcke hinein. Hier der erste Textblock, hier der zweite Textblock. Der obere soll eine Beschriftung bekommen von Kochbuch. Hier weise ich gleich auch einen Style zu mit Edit Style, Apply Resource und das soll ein Title Textblock Style bekommen. Außerdem gebe ich dem noch einen Top Margin von 20, damit er nicht zu nah am Statusbar pickt. Und dieser zweite Textblock, der bekommt eine Beschriftung von Kish Lorraine. Der Style, den ich hier zuweise, ist Apply Resource. Hier nehmen wir einen Header Textblock Style und geben dem auch noch einen Margin, einen Top Margin von 20 und außerdem bei den Texteigenschaften legen wir noch fest, dass so hier finden wir die bei den Texteigenschaften, dass wir keinesfalls umbrechen wollen und wenn sich's nicht ausgeht, wollen wir ein Trimming und zwar ein Character Ellipsis Trimming verwenden. Das heißt, dass er dann direkt bei den letzten Buchstaben einfach abschneidet und drei Pünktchen macht. Leider ist es jetzt hier im Designer komplett verschwunden, wir sehen nichts mehr, aber das ist kein Problem. Ich mache jetzt einfach ein Auto-Sizing von der ersten Spalte. Jetzt teilen wir eben dem SAML mit. Bitte nimm genau so viel Platz in deiner ersten Zeile, pardon, in deiner ersten Zeile, wie du für dieses ganze Stack-Panel benötigst. Gut, im unteren Bereich platziere ich ein Grid. Diesem Grid sage ich wieder Reset Layout All, nimm den ganzen Bereich, teile es in drei Zeilen. Diese drei Zeilen, da verändere ich die Größen jetzt direkt im XAML, um doch das einmal auszuprobieren, auf 110 Star und 155 Star. Und die letzte soll ein Auto-Sizing haben. Nachdem jetzt nichts drinsteht, ist die Höhe natürlich ganz auf 0 geschrumpft. Gut, in diesen Bereich, in die erste Zeile dieses Grids, bringe ich jetzt einmal ein Image. Und ob dieses Image, auch bei diesem Image sage ich Layout Reset All, nimm die ganze Größe. Ich habe jetzt aber noch keine Images in meiner Solution, die kopiere ich mir ganz schnell herüber. Ich habe einen Images-Folder und ziehe den einfach in mein Projekt herein. Im Solution Explorer sehen wir dann auch, dass wir hier schön ich hoffe, das kann man in der Übertragung sehen, dass wir da so eine Vorschau bekommen, dass es so aufpoppt, wenn ich hier mit der Maus drüber hover. Okay, zurück zu meinem Image. Hier setze ich in den Properties den Source auf eine Abbildung dieser Kish Lorraine, mache noch ein Stretch Uniform to Fill und ja, das soll mal für die Darstellung dieses Bilds mal ausreichend sein. In die nächste Zeile bringe ich einen Scroll Viewer, den suche ich mir in der Toolbox hier gleich mit Hilfe dieses Filters. Scroll, die Maus hineinsetzen, Scroll Viewer, den bringe ich hier hinein. Wie meistens mache ich ein Layout Reset All und passe noch ein paar Margins an von diesem Scroll Viewer. Bringen wir vorher noch den Inhalt dieses Scroll Viewers herein. Und zwar habe ich da ein Code Snippet vorbereitet. Die funktionieren jetzt auch in XAML. Das ist auch neu. Mit Ctrl KX öffne ich den Code Snippets und hole mir da aus dem Jumpstart dieses erste Snippet. Das ist quasi dieses Kochrezept für die Quiche Lorraine. Ups, das ist mir verschwunden. Sorry dafür. Noch einmal. Ctrl KX. Jumpstart, noch einmal dieses Code-Snippet. Here we go. So, der Textblock bekommt noch ein Margin links und rechts von jeweils 10 und der Scroll-Viewer selber noch ein Margin von 10 nach oben. Unterhalb, ganz am Ende, unter dem Scroll-Viewer füge ich noch ein Code-Snippet hinzu, Ctrl-KX. Hier dieses zweite für die Prep-Time. Das ist wieder ein Stack-Panel, wie wir schon vorher hatten. Dieses Stack-Panel ist diesmal horizontal ausgerichtet. Und was wir hier sehen, ist, dass dieser erste Textblock eine Farbe hat, blau. In Wirklichkeit ist festgelegt ein Phone Accent Brush, also die Akzentfarbe des Phones. Das kann ich jetzt im Designer ausprobieren mit anderen Akzentfarben, indem ich hier auf dieses Device-Tab gehe und hier die Akzentfarbe ändere auf beispielsweise grün und sofort wird dann auch diese Farbe hier im Designer angepasst. Okay, starten wir das Ganze noch mit F5 und sehen es uns jetzt im Editor an. Auf was ich vielleicht noch hinweisen möchte, was auch neu ist, dieser Emulator ist jetzt gleich von mir customized mit einem Hintergrundbild gestartet worden. Und hier sehen, diesen grünen Hintergrundbild, es ist schon auf Deutsch umgestellt, weil was jetzt eben was neu ist, hier meine App, ist, dass ich auch Snapshots, Checkpoints von meinem Emulator machen kann und ihn nicht jedes Mal bei einem Neustart neu customizen muss. Eine sehr nette Neuerung. Gut, hier sehen wir also die App, die wir jetzt gebaut haben. Wechseln wir wieder zu den Slides zurück. So, ich sehe gerade, dass das Mikrofon bei mir offenbar zu leise ist. Ich kann noch ein bisschen lauter drehen, obwohl ich fürchte, dass es dann bei mir übersteuert. Einige Beta konnte mich hören. Oder Clicking Sound hören, das sehe ich da. Auch das tut mir sehr leid, weil wir die Probe vorher hatten, war das nicht zu merken. Gut. Ich fürchte, es bleibt nichts anderes übrig, als das einfach fortzusetzen. Gut, alles klar. Dann schauen wir uns einmal die einzelnen Steuerelemente genauer an. Der Peter ist vorhin schon in seiner Präsentation ein bisschen darauf eingegangen. Es gibt jetzt eine Annäherung der Controls zwischen Windows 8 und Windows Phone 8.1. Das XAML ist überwiegend gleich. Also wir haben drei Arten von Controls. Die Common Controls, die wirklich komplett gleich sind auf beiden Plattformen. Da gehört der Button dazu oder ein Slider und was auch immer. Dann haben wir jene Controls, die für eine Plattform optimiert sind, die Optimized Controls. Da ist zwar das XAML ident, aber die Visualisierung ist je nach Plattform doch ein wenig unterschiedlich. Und dann gibt es die Controls, die wirklich das UI dieser Plattform definieren. Dazu gehört zum Beispiel die App Bar. Es gibt keine Top-App Bar am Phone, die gibt es nur am Tablet, aber umgekehrt das Pivot-Control, das ist nach dem Phone vorbehalten. Also da gibt es nach wie vor Controls, die einer Plattform vorbehalten sind und wirklich die Haptik und das UI, die User Experience dieser Plattform dann auch wirklich ausmachen. Beginnen wir mal mit den gemeinsamen Steuerelementen, mit diesen Common Controls. Da wäre mal die Gruppe der Textsteuerelemente. Der Textblock, der zeigt natürlich Text an und wir haben eine Unterstützung für mehrzeilige Texte und Zeilenumbrüche. Rich Text, hier kann ich einzelne Absätze oder Spans und Run Tags individuell formatieren. Die Textbox, was bringt die? Die hat unter anderem, wird oft übersehen, auch eine Header-Eigenschaft. Mit dieser Header-Eigenschaft benötige ich kein eigenes Label, keinen Textblock für die Beschriftung, sondern kann gleich den Header hernehmen und der ist über ein Template wirklich ganz individuell anpassbar. Wir haben einen Support für Rechtschreibüberprüfung, Platzhalter. Wir können den Input-Scope festlegen, das sehen wir dann genau gleich auf dem nächsten Slide noch genauer. Und wir haben auch so diese Textvorschau, dass wir bei der Tastatur schnell ein Wort gleich mit einem Tab übernehmen können. Und natürlich auch eine Passwortbox zum Verbergen von Texteingaben. Nützt mir nur bei meinen Kindern überhaupt nichts, die erkennen offensichtlich jedes Passwort von aus 10 Meter entfernt. So, zum Inputscope. Der Inputscope ist dazu da, um meinen Usern der App die bestmögliche User Experience zu geben, damit sie ihren Input, ihre Daten möglichst schnell und effizient eingeben können. Also ist in einem Feld eine E-Mail-Adresse gefragt, kann ich das im Inputscope festlegen und ich habe dann auf meinem On-Screen-Keyboard das Add-Zeichen und auch einen Button für Top-Level-Domains. Was wichtig ist, es findet keine Validierung der User-Eingabe an dieser Stelle statt. Ja, es ist wirklich nur, um das Layout des On-Screen-Keyboards festzulegen. Was gibt es zu Buttons zu sagen? Hier auf dem rechten Bildschirmrand sehen wir mal einen ganz einfachen Button. Der zweite ist ein bisschen eingefärbt. Der dritte ist schon weitaus interessanter. Hier ist als Content ein Grid festgelegt und in diesem Grid gibt es weitere Elemente. Ein Bild und einige Textblöcke, die das Surface 2, tolles Gerät übrigens, beschreiben. Also auf den ersten Blick würde man hier nicht vermuten, dass es sich um einen Button handelt, aber es ist so und er bringt die ganze Funktionalität mit, die man von einem Button erwarten kann. Das ist natürlich in allererster Linie, ja, dass man auf einen Klick oder einen Tab reagiert. Also, der Button hat ein Klick-Event und mit einem entsprechenden Event-Handler kann ich diese User-Interaktion abfangen. Und am einfachsten mache ich das im Designer. Ich doppelklicke auf den Button und er legt diesen Event-Handler automatisch für mich an. Ich mache das aber auch sehr gerne im SAML-Editor, aber natürlich kann man das auch mit manuell mit dem Plus ist gleich Syntax in C# machen, dass ich den Event-Handler und das entsprechende Event so verdrahte. Ja, andere Buttonsteuerelemente wären der Toggle-Button. Der sieht aus wie ein Button, verhält sich aber wie eine Checkbox, hat also einen gedrückt und nicht gedrückt Status. Dann gibt es die Checkbox und die Radio-Buttons, die leiten von diesem Toggle-Button ab, haben aber und erben dadurch auch dessen Funktionalität und sehen aber nicht mehr aus wie ein Button, sondern eben wie eine Checkbox und ein Radio-Button. Interessant dabei, die unterstützen auch einen Tree-State, also nicht nur True und False, sondern auch Null. Und das kann ich auch mit einer Markup-Extension auch im XAML festlegen, diesen Null-Value. Und zu guter Letzt gibt es noch den App-Bar-Button und den App-Bar-Toggle-Button. Die werden üblicherweise in der App-Bar verwendet, manchmal aber auch innerhalb der Applikation ohne App-Bar. Noch ein Hinweis zum Progress Ring und Progress Bar. Das ist ebenfalls ein, das sind Controls, die es auf beiden Plattformen gibt. Auch wenn es jetzt ein statisches Snapshot ist, ich glaube, man kann es. Das Slide eingefroren. Ja, also ich hoffe, dass man sich vorstellen kann, dass dieser Progress Ring sich in Wirklichkeit auf der Anwendung dann dreht. Wir haben hier leider keine Animation. Und dieser zweite Progress Bar, der zeigt den Fortschrittsbalken, der steht jetzt quasi auf 20%. Das untere ist so ein unbestimmter Progress Bar, da laufen permanent, während eine Operation ausgeführt wird, zumeist eine asynchrone Operation, laufen da die Punkte immer wieder horizontal über den Schirm. Ganz wichtig, der Hinweis, wenn der Progress Ring oder Progress Bar nicht sichtbar sein sollte, sollte man ihn auch deaktivieren. So, der Jörg sieht offenbar nicht die richtige Slide. Der sieht noch nach wie vor die Input-Scope-Slide. Es sollte jetzt aber ein Slide mit dem Progress Ring und dem Progress Bar angezeigt werden. Können das die anderen sehen? Ich wechsle noch einmal zurück auf den vorhergehenden Slide mit den anderen Buttons und wieder vor zum Progress Ring, Progress Bar. Ich hoffe, dass das jetzt für alle sichtbar ist. Also ganz, ganz wichtig, bitte die Progress Steuerelemente auch auf inaktiv setzen, wenn sie nicht sichtbar sein sollen. So, danke für das Feedback. Also, ich mache jetzt einfach mit den Slides weiter. Die meisten können es offenbar sehen. Dankeschön für das Feedback. So, weiter mit den Optimized Controls. Die haben zwar eine gleiche API, aber eine ganz, ja, eine unterschiedliche User Experience auf den beiden Plattformen. Bestes Beispiel, der Date Picker. Hier sehen wir auf der rechten Seite zwei Screenshots, wie Date und Time Picker eben auf dem Phone aussehen. Oder links unten ein Beispiel, wie es auf Windows 8.1 aussehen könnte. Die API ist aber weitgehend gleich, also das XAML der beiden ist ident. Neu hinzugekommen sind auch ein paar Flyouts, auch die sind eben mit Windows 8.1 zusammengeführt. Es gab schon vorher unter fürs Phone 8 gab es ein Menü-Flyout, das als für Kontextmenüs gerne verwendet wurde. Es sind jetzt aber neue Flyouts dazugekommen, ein List-Picker, ein Date- und Time-Picker-Flyout und ein ganz generischer Picker. All diese Picker sind light dismiss, da ist mir keine bessere deutsche Übersetzung eingefallen. Das bedeutet, man kann sie ganz leicht schließen, entweder über den Back-Button oder indem ich, wenn sie nicht ganz bildschirmfüllend sind, irgendwo auf den Rest der Applikation berühre, dort eine Touch-Geste ausführe, werden diese Light Dismiss Controls auch geschlossen. So. Hier zwei Beispiele für Flyouts. Das eine eben ganz, ganz generisch. Da ist in diesem der Flyout-Property des Buttons das Flyout definiert mit verschiedenen Elementen, Textelementen, einem Button und unterhalb haben wir ein Beispiel für ein Menu-Flyout. Klicke ich auf den Button, geht dieses Menü auf. Ich habe auch einen Separator und Toggle-Items, wie man hier sieht. Neu, nur am Phone vorhanden, ist auch der Content Dialog. Das ist eine Messagebox, die ich ganz individuell gestalten kann. Wir sehen hier auf dem Screenshot, hier sind wir zwei Beispiele. Entweder das Ganze wirklich Fullscreen, also komplett mein ganzes Display von dieser Content Dialog Box bedeckt, oder eben nur teilweise. Der Code dafür wäre, also entweder mache ich das, setze ich die Properties des Content Dialogs hier im Code Behind und rufe es dann mit Show Async auf. Oder aber ich habe auch die Möglichkeit, diesen Content Dialog im XAML zu definieren. Das funktioniert ganz analog zu einem User Control. Und ja, ich füge einfach zu meinem Projekt ein neues Item hinzu, wähle Content Dialog, gestalte mein XAML ganz so, wie ich es haben möchte. Und der Aufruf erfolgt dann, indem ich mir eben eine Instanz erzeug von diesem Content Dialog und dann ebenfalls mit Show Async aufrufe. Neu und derzeit nur am Phone verfügbar ist auch die Auto-Suggest-Box. Eine Textbox, die mir Vorschläge aufgrund meiner Texteingaben liefert. Das muss ich natürlich in meinem eigenen Code machen, diese Vorschläge bereitstellen. Aber was das Control für mich macht, ist eben die automatische Positionierung, Platzoptimierung. Ja, und ich kann das Ganze mit Templates wieder ganz nach meinen Wünschen und Vorlieben, Notwendigkeiten gestalten. Weitere Controls, die dann eben das Windows Phone so typisch machen, sind App-Bar, Status-Bar und, das ist ganz neu, die Soft-Buttons. Schauen wir uns einmal die Status-Bar und App-Bar an. Die Status-Bar ist eben jene Bar im oberen Bereich mit diversen Indikatoren über Signalstärke, Batteriestärke etc. Und die App-Bar ist jener Bereich mit diesen App-Bar-Buttons ganz unten. Was Neues, und das wird jetzt manche vielleicht überraschen, es gibt, wird künftig auch Phones geben, die nicht mit Hardware-Buttons auf den Markt kommen, sondern Soft-Buttons haben. Zu denen komme ich noch in Kürze. Zuvor schauen wir uns einmal die App-Bar an. Ich kann einer App-Bar, einer Bottom-App-Bar, eine Command-Bar zuweisen und im XAML sieht das so aus, dass ich zwei Bereiche habe, die Primary Commands und die Secondary Commands. Wer schon einmal für eine Windows Store App programmiert hat, weiß, wie das Ganze dann aussehen wird. Unter Windows Store 8.1 Apps sieht so aus, dass die Primary Commands auf der rechten Seite platziert werden, die Secondary, also hier dieser Hilfe-Button, am linken Rand. Anders sieht das Ganze am Windows Phone aus. Da sind die Primary Commands jene, die als Buttons sichtbar sind. Und die Secondary Commands, sobald ich auf die drei Punkte klicke, werden dann als Texte eingeblendet. Also doch eine unterschiedliche Visualisierung auf den beiden Plattformen, aber das gleiche Xaml. Weitere Unterschiede sind, dass die Top-App-Bar auf dem Phone nicht unterstützt wird. Und ich kann die App-Bar auch nicht mit Gestensteuerung einblenden. Und sie verschwindet auch nicht automatisch mit so einem Fade-Out-Effekt, wie das auf Windows 8 oft der Fall ist. Aber dafür kann die App-Bar am Phone auch minimiert dargestellt werden mit diesen drei kleinen Punkten. Das XAML ist also vereinheitlicht worden, aber manche Events und Properties machen natürlich im jeweiligen Kontext oft keinen Sinn und dann werden sie eben auf der einen oder anderen Plattform entsprechend ignoriert. Das betrifft auch den App-Bar Separator, also dieses Trennzeichen. Das gibt es am Windows Phone ebenfalls nicht. Diesen App-Bar Buttons, die haben auch eine Icon-Property, dem kann ich ein Icon zuweisen. Und da gibt es nicht eine, sondern da gibt es vier verschiedene Icon-Klassen. Zunächst einmal das Symbol-Icon. Das ist ein benanntes Argument, ein benannter Character, Symbol aus der SIGO UI Symbol Schriftart. Also wenn ich zum Beispiel die Property, wenn ich dort set Symbol add, wird dieses Pluszeichen eben aus diesem einen Font genommen. Dann gibt es noch ein Bitmap-Icon, wie der Name schon sagt, ist es ein Bitmap, ein JPEG, PNG, was auch immer, das ich an dieser Stelle zuweisen kann. Dann kann ich noch Custom Fonts verwenden. Ich glaube, die Skype-App macht davon Gebrauch. Die haben eine eigene Schriftart, die sie eben mit deployen und das sind die Symbole, die sie brauchen, in diese Schriftart eingebettet. Und zu guter Letzt gibt es noch das Path-Icon. Da kann ich mit einem SAML-Path mein eigenes Aussehen des Buttons bestimmen. Hier haben wir noch ein Beispiel, dass so ein Flyout auch für einen App-Bar-Button möglich ist. Hier wird ein Menü-Flyout eingeblendet auf Klick auf den Button. Ja, und dann noch ein paar Worte zur Statusbar. Standardmäßig ist die immer transparent und immer sichtbar. Transparent heißt, es wird die Hintergrundfarbe der Page übernommen. Das kann man ändern. Das kann sowohl Transparenz als auch Hintergrundfarbe kann manuell verändert werden, allerdings nicht im XAML, sondern nur über den Code, wie man in den paar Beispielen hier sieht. Es lässt sich auch ein Progress Indicator in der Statusbar anzeigen, kennt ihr wahrscheinlich von verschiedenen Applikationen. Das sind wenige Zeilen, die dafür notwendig sind. Das, ja, lässt sich eben programmatisch auch jederzeit bewerkstelligen. Interessant ist der Content, wie der Content am UI dargestellt wird. Der verändert seine Größe in Abhängigkeit davon, ob Statusbar und/oder App-Bar eingeblendet sind oder eben nicht. Standardmäßig ist der Koordinatenursprung, also der Punkt 0,0, gleich links oben unmittelbar unter der Statusbar. Blende ich die Statusbar allerdings aus, dann verschiebt sich dieser Koordinatenursprung, das ist 0,0, ganz in die linke obere Ecke. Und ähnlich verhält sich es auch mit dem Bereich nach unten. Wenn die App-Bar nicht angezeigt wird, dann ja, vergrößert sich auch dieser Content-Bereich automatisch. Diese Automatik kann deaktiviert werden, allerdings muss ich mich um die Größenanpassungen dann selber in meinem Code manuell kümmern. Jetzt noch ein paar Worte zu diesen Soft-Buttons, die eben jetzt neu auf künftigen Devices möglich sind. Diese Soft-Buttons werden immer dargestellt. Ich habe aber Einfluss auf die Art der Darstellung. Entweder immer dunkel oder angepasst am Hintergrund, in der Accent Color. Ja, aber auf jeden Fall müssen sie sichtbar sein. Mit einer einzigen Ausnahme habe ich ein SAML Media Element und zeige darauf ein Video im Vollbildmodus an. Dann können die Soft-Buttons ausgeblendet werden. Allerdings bei jeder Berührung, bei jeder Touch-Geste werden diese Soft-Buttons sofort wieder eingeblendet, zusammen auch mit der ganzen Player-Navigation. Das ist eine ganz interessante Option für künftige Devices. Ja, ich hätte da noch eine kurze Demo zur App-Bar, zu einer App-Bar. Dazu wechsle ich wieder zu meinem Visual Studio, share den Screen und werde gleich an dieser Applikation weiter basteln. Ich sage dazu, das ist jetzt alles andere als Best Practice. In Wirklichkeit, von der User Experience würde ich das, was ich jetzt gleich machen werde, niemals so machen. Ich möchte jetzt noch die Rezeptzutaten einblenden. In Wirklichkeit würde ich das wahrscheinlich über eine über ein Pivot-Control oder sonst irgendwie bewerkstelligen. Sicher nicht so, wie ich es jetzt tun werde, aber es ist trotzdem ein ganz interessanter Weg und wir können dabei einiges über die App-Bar lernen. Ich wechsle jetzt in dieses Document Outline-Fenster. Da gibt es übrigens ein neues Icon hier ganz in der Mitte, wo zwischen XAML und Designer View gibt es hier diesen Button Document Outline, wo ich schnell hierher gelange. Und hier kann ich im Bereich Bottom App Bar eine neue Command Bar ganz leicht und schnell hinzufügen. Wir sehen jetzt sofort standardmäßig diese Command Bar mit zwei App Bar Buttons hinzugefügt. Ich brauche allerdings nur einen Button, deswegen entferne ich jetzt ganz schnell diesen zweiten Button. In der Beschriftung beim Label schreibe ich hin Zutaten. Und beim Icon, da wechsle ich jetzt hier ins Property-Fenster, da gibt es auch eine Möglichkeit nach Properties zu filtern. Ich suche Icon und hier in der Liste wähle ich aus List, damit ich so ein Listensymbol bekomme. Okay. Dann werde ich so. Da habe ich jetzt eben den Zutaten-Button und dem spendiere ich jetzt noch ein Flyout. Ich füge ein Flyout hinzu und zwar sage ich Create Inline. Mache das Ganze also nicht als Resource, sondern gleich Inline innerhalb dieses Buttons. Dieses Flyout, ein generisches mit einem Grid 100, 100. Auch bei diesem Grid sage ich hier Layout Reset All. Nimm die ganze Breite, mache es allerdings etwas höher, verwende eine Höhe von 400 und halte nach oben ein bisschen Abstand, dass es nicht zu sehr da am Statusbar dran biegt. Ja, und da drinnen in dieses Grid platziere ich eine Listbox. Auch bei dieser Listbox sage ich Layout Reset All. Und in dieser Listbox werde ich dann als Aufzählung die einzelnen Zutaten, die ich für dieses Rezept für die Quiche Lorraine brauche, hineinzaubern. Dazu vergebe ich noch schnell hier einen Namen. Ich nenne das Ganze Ingredients Listbox. Und im Code Behind, hier wechsle ich mit dem Shortcut F7 oder hier das Kontextmenü gibt's View Code. Da wechsle ich zum Event-Handler unnavigated So, und füge hier wieder ein vorbereitetes ganz kleines Code-Snippet hinzu. Ctrl-K-X, My Code-Snippets und hier gibt es so diese Ingredients-List. Da verwende ich dieses var-Keyword. Hier weise ich einfach dem Item-Source von dieser Ingredients-List-Box diese Zutaten zu. Wenn ich da wieder zurückwechsle, und jetzt die Anwendung mit F5 starte. So, sehen wir hier, dass die Zutaten in diesem Flyout angezeigt werden. Und dass das Ganze auch light dismisses, also sowohl mit dem Back-Button als auch mit dem Touch hier irgendwo wäre das Ganze wieder sichtbar. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob noch, mir ist am Screen ist etwas verschwunden. Ich mache mit dem Slide weiter. Okay, ja. Und so das letzte kurze Thema für die letzten 5 Minuten wären Style, Themes und Theme-Ressourcen. Ja, das SDK kommt von Haus aus mit einigen Styles. die schon mitgeliefert werden, um das Layout von verschiedenen Textelementen zu definieren. Von denen sollte man auch tunlichst Gebrauch machen. Was neu ist, ich kann mit F12 und Go to Definition mir direkt anschauen, wie die definiert sind. Und ich kann auch ganz leicht meine eigenen definieren. Ich sollte da aber einen vorhandenen, existierenden Style nehmen und überschreiben, indem ich sage based on und dann noch meine eigenen Properties setze. Warum soll ich die verwenden? Der Grund ist, dass das Windows Phone ja einige Farbschemen, also zwei Farbschemen mitbringt. Der User kann ein Light oder Dark Theme auswählen. Und unsere App muss mit beiden Farbschemen gut zurechtkommen, außer sie überschreibt dann selber ein Theme und legt eben selbst explizit ein anderes Theme fest. Aber wenn das nicht der Fall ist, sollte generell die App eben mit beiden Varianten können. Und was übrigens auch neu ist, der User kann jetzt Schriftgrößen und Kontrast auch selbst festlegen seit Windows Phone 8.1. Und die App soll auch damit umgehen können. Also wenn der User zwecks leichtere Lesbarkeit höhere Schriften festlegt, soll die App dem Rechnung tragen, wie wir hier an der Mail-Applikation als Beispiel gut sehen. Und die Ressourcen, die standardmäßig mitgeliefert werden, tragen dem bereits Rechnung. Die kümmern sich darum. Das heißt, wir sollen uns auch nicht selber explizit die Foreground Color setzen, sondern eben einen Style zuweisen, der kümmert sich dann selber darum, ob er sich dunkel oder hell rendert, je in Abhängigkeit eben vom gesetzten oder vom gewählten Theme. Hier haben wir nochmal so ein Beispiel für ein Dark und Light Theme. Und wenn ich eben die richtigen Ressourcen einsetze, dann habe ich auch keine Probleme mit der Darstellung. Wichtiger Hinweis, dieses Device-Fenster, das wir schon gesehen haben, eignet sich auch sehr hervorragend zum Testen. Ich kann hier nicht nur die Accent Color umsetzen, sondern ich kann eben auch das Theme leicht hier umsetzen und dann gleich im Visual Studio testen. Um das Theme zu überschreiben, ist einfach nur notwendig, eine Property in der App SAML zu setzen, oder ich kann das aber auch individuell für jedes einzelne Control und somit natürlich auch für die Page tun. So, das letzte Demo. Ich wechsle noch einmal auf meinen Screen. Und stoppe das jetzt, öffne mein zweites Visual Studio. Hier haben wir ein Beispiel für eine Universal App, also die besteht aus drei Projekten. Hier haben wir ein Windows-Projekt, dann das Phone-Projekt und hier eine Shared Library, wo hier die App SAML zum Beispiel geshared ist. Und wenn ich hier die Main-Page öffne und auch das im Designer anzeige, ja, diesen Textblock vielleicht hernehmen, es wäre keine gute Idee, bei diesem Textblock, ups, den wollte ich nicht. Diesen Textblock wollte ich nehmen. Wenn ich bei diesem Textblock vielleicht explizit die Foreground Color auf White setze, schaut das jetzt noch gut aus. Sobald ich aber auf das Device-Tab gehe und auf Light wechsle, weiß auf weiß ist eher von der Usability, würde ich sagen, suboptimal, nicht wirklich lesbar. Das heißt, ich muss dieses Foreground explizite Weiß entfernen, dann wird es jetzt schwarz dargestellt. Warum? Weil ich eben als Style diesen Body Text Block Style verwendet habe. Ich zeige noch ganz schnell in der letzten Minute, wie ich meinen eigenen Style gestalten kann. Das habe ich hier in dieser Shared App SAML, gilt dann also auch für Windows 8.1. Hier habe ich My Own Text Style based auf diesen Body Text Block Style definiert. Und hier überschreibe ich einfach, setze ich einfach Font Weight auf Bold. Und wenn ich jetzt My Own Text Style verwende für diesen Textblock, dann wird das sofort fett. Aber es ist nach wie vor schwarz mit einem Light-Hintergrund. Und wenn ich den wieder auf Dark ändere, ist es jetzt weiß, aber nach wie vor bold. Okay, das war's auch schon mit meiner Präsentation. Ich habe eine Punktlandung geschafft, bin mit meinen 50 Minuten durch. Wenn es jetzt noch Fragen gibt, bitte im Live-Chat stellen, stehe ich jetzt gern zur Verfügung. Und ansonsten haben wir dann noch 10 Minuten bis zum Beginn der nächsten Session. Irgendwelche Fragen, die ich beantworten darf, was jetzt Semmel betrifft? Okay, soweit keine Fragen aufgetaucht. Ich stehe, so wie wahrscheinlich alle anderen MVPs, genauso per E-Mail auch für weitere Fragen zur Verfügung. Ich bin ganz leicht über thomas@mutzel.com zu erreichen. Ja, und wünsche euch dann noch viel, viel Spaß in den nächsten Sessions. Danke vielmals.